Walter von Rossum ist Journalist, ein echter Journalist, Angehöriger einer aussterbenden Art. Früher hat er für Medien wie die Zeit, den WDR, die Frankfurter Rundschau oder auch den Merkur gearbeitet. Jetzt hauptsächlich für Alternativmedien wie Manova. Sein neuestes Buch Alternativen in Medien und Recht, The Great Reset, zeichnet sich durch Gradlinigkeit, Sprachvirtuosität und Furchtlosigkeit aus. Wie gesagt, Walter von Rossum ist Journalist.
Im Gespräch.
Ja, Walter von Rossum, ein wirklich gelungenes Buch. Ich habe es jetzt auch gelesen. Du hattest mir das zugeschickt, das habe ich übersehen. Habe ich jetzt nachgeholt, exzellent formuliert. Es verspricht wirklich für den, der es liest, ich kann, also ein Genuss. Es ist von der Wortwahl, man merkt halt, er ist ein echter journalistischer Profi, der aber auch noch mehr als rein Journalismus beherrscht. Mich würde, bevor wir in die Inhalte gehen, würde mich interessieren, wir haben ja alles das erlebt, was du beschreibst, also die Pandemie und haben verschieden darauf reagiert. Ich bin einer der langsameren gewesen im Erkennen, was dort los war. Wie ist das bei dir gewesen? Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Dirk, es waren viele, die haben eine Weile gebraucht, um das zu realisieren. Das sage ich ja auch in meinem Buch und es sind mit die besten Köpfe. Michael Main, Paul Schreier haben es erst sozusagen im letzten Moment mitgekriegt, und was ich ja schon länger vorbereitete. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich, sagen wir so Anfang letzten Jahres, da ließ der Druck nach. Wir waren ja die ganze Zeit in so einer Blase. Und wir haben reagiert. Und wie ich finde, mit großartigen Ergebnissen. Wir haben wahnsinnig viel auf die Beine gestellt. Kommunikation, das ist das Allerwichtigste unter uns. Und das ist nach wie vor heute noch sehr wichtig. Bei allen Videos, die ich irgendwo mache, sehe ich das immer in den Kommentaren. Danke, dass es euch gibt. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich so toll wäre, sondern dass es diese Kommunikation gibt. Das Zweite ist, wir haben ja wahnsinnig viel Wissen hergestellt gegen Narrative, die sehr plausibel sind. Auch das hat sich auch dann fortgesetzt bei Ukraine und bei Klima und bei allen möglichen anderen Geschichten. Jedenfalls Anfang letzten Jahres so ungefähr merkte ich, die Spannung lässt etwas nach. Und was haben wir jetzt eigentlich alles gemacht? Und ich dachte, es ist Zeit, mal ein Resümee zu ziehen und vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass wir also uns mal ein paar Perspektiven erarbeiten müssen, statt immer nur zu reagieren. Und das war die Hauptsache. Und dann einfach auch eine Bestandsaufnahme. Was haben wir eigentlich alles? Und da ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, wie viel es gibt von uns und wie viele verschiedene Themen die Leute zur Hauptsache haben und wer dahinter steckt, das ist alles hochinteressant. Das ahnte ich vorher nicht. Insofern ist das Buch auch nur eine Skizze, ein Ausschnitt aus all dem, was es noch zu berichten gibt. Wenn ich vollständig hätte werden wollen, dann hätte ich irgendwas mit 1000 Seiten gemacht und das wäre ein Telefonbuch geworden. Und das Zweite ist, wir haben ja schon gelegentlich schon mal gesprochen, wie das war ganz am Anfang. Ich wusste, da kommt was Großes auf uns zu. Ich wusste nicht was. Aber ich merkte, ich beschäftigte mich da mit den Zahlen. Das ist immer das Klügste, was man machen kann. Einfach mal hinterfragen, was ist denn das? Und wer sind jetzt diese ganzen Toten? Wo kommen die her? Ich habe nie einen kennengelernt, der gestorben ist, also auch später nicht. Und dann merkte man in einem demselben Moment, wenn du Zweifel artikulierst, das habe ich dann auch getan, aber sozusagen in der höflichen Form, in der Art von, wir können ja mal diskutieren oder es wird ja wohl noch erlaubt sein, merkte man, dass man ausgeschlossen wurde. Und dieser Ausschluss, der war brutal, gemein. Also ich bin aus dem WDR rausgeflogen, andere Leute haben Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen, sind im Job gemobbt worden. Also ich hatte ja noch vergleichsweise komfortable Umstände. Da merkte ich auf einmal, also sozusagen die der Einwand, der Zweifel, und da war nichts drin, was nach allen bisherigen Erfahrungen eine rote Linie überschritten hätte, was argumentative Logik oder Faktenlage oder Wortwahl anging. Man hat auf die bloße Möglichkeit, dass ich ein nicht zustimme, hat man mich ausgeschlossen, und dann habe ich festgestellt, es sind sehr viele ausgeschlossen. Mittlerweile denke ich, es sind sehr viel mehr ausgeschlossen, als ich mir das damals vorgestellt habe. Und dann finde ich, wir sollten einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir eine Parallelgesellschaft geworden sind. Also ich könnte nirgendwo mehr in der Oberwelt auftauchen als Journalist oder Autor oder sowas. Alle Leute, die ich damals kannte, und ich war ja nicht ganz unbekannt in der Branche, die legen auf, wenn ich da anrufe. Keiner kennt mich mehr. Ein Buch würde ich niemals mehr in meinen alten Verlagen unterbringen und so weiter. Und ich versuche darauf aufmerksam zu machen, dass wir sozusagen, wir sind ja fremd gegründet worden als Parallelgesellschaft, und wir müssen mal sozusagen uns selbst gründen. Und mittlerweile haben wir ja auch Situationen, dass wir merken, in unseren Reihen gibt es einen erheblichen Pluralismus, oder anders gesagt, diese Truppe, dieser Parallelgesellschaft, die ist sehr heterogen, auch politisch, nach Bildung, nach Herkunft, nach sonst was. Und die muss sich zusammenraufen. Die müsste den Pluralismus wiederherstellen, den die Oberwelt abgeschafft hat. Und sie müsste eben sich klar werden, es gibt kein Zurück. Und das ist immer das, was mich so irritiert an vielen Debatten, Aufarbeitungen. Also manche Leute glauben wirklich, wenn wir ein paar Richter rausschmeißen oder ein paar von diesen korrupten Wissenschaftlern und diese Parteien, dann wird alles wieder gut. Nein, es ist alles kollabiert. Also meine alte Welt ist zerbrochen. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, dass ich viel, viel schon geahnt habe, aber nie realisieren wollte. Diese Radikalität, die ist mir sozusagen von außen aufgezwungen worden, dieser Bruch. Und ich versuche jetzt mit diesem Bruch umzugehen und wirklich aus mir einen neuen Walter hervorzubringen und mir zu überlegen, wie können wir anders leben. Und das, das können wir natürlich nur im Kollektiv tun. Und das Kollektiv musste ich mal finden. Ich glaube, wir sind alle noch sehr verstreut.
Eine von den Sachen, die mir, oder die von den Sachen, ja, von dem, was mir in dem Buch besonders gut gefallen hat, ist wirklich diese Beschreibung gewesen. Es gibt verschiedene Leute, die es beschrieben haben, diesen Moment des kompletten Überrumpelswerdens, den ich auch so erlebt habe. Wir sind komplett von der Realität überfahren worden. Und man saß da sozusagen vor einer schnell sich nähernden Dampfwalze und sagte, aber, das geht so, wusch, ja. Und schon war man platt, ja. Und das ging anderen so. Und dann wird auch deutlich, was mich wirklich schockiert hat beim Lesen, war, als mir klar wurde, zum Beispiel, wie viele Hausdurchsuchungen, wo dann auf einmal in der ganz normalen Familie schwarz gekleidete Männer da sind, und der eine hat es beschrieben, wollten 32.000 Euro bar auf die Kralle, wollten gleich mitgenommen worden. Das sind alles Methoden, die wirklich ja nicht wie im Polizeistaat sind, sondern das sind Polizeistaat-Methoden. Und wir haben das in Reihe erlebt, und in der Form, wie es beschrieben ist, war es für mich doch wieder schockierend, weil ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich neige dann dazu, dass wie innerlich zu relativieren, und dann, wenn ich es nochmal lese, denke ich, du liebe Güte, ja. Das ist, also mit was haben wir es eigentlich zu tun, ja? Aber ich will nochmal darauf eingehen, Ulrike Groh hat das zum Beispiel auch sehr gut, das ist ein Zitat in dem Buch drin, wo sie das beschreibt, wo sie sagt, also gerade 70 Jahre Grundgesetz, sozusagen die ganzen Sonntagsreden und dieses nie wieder, und es ist, als wenn es keine Regeln mehr gegeben hätte, ja? Wie hast du das gleich kapiert? Ich habe ja immer gesagt, der Ken Jebsen, Ken Sufi Siyavash, also Kevan Sufi Siyavash war aus meiner Sicht, als er das gemacht hatte mit dem Joker, mit dem Bratrost vorm Gesicht, ja, habe ich gedacht, das geht zu weit, das ist kein Journalismus mehr. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass er gesagt hat, jetzt muss er aber abserviert werden, aber es hat mir nicht gefallen wirklich. Und im Nachhinein muss ich sagen, er hat den allerbesten Riecher von allen gehabt. Er hat das sofort bemerkt, in welche Richtung das geht. Aber sag du was dazu.
ich stimme dir völlig überein. Ich habe mit Ken mal darüber gesprochen, den ich sowieso sehr schätze. Und der sagte, gab dann die verblüffende Antwort auf die Frage, wann er begonnen hat, was zu ahnen. Da sagte er, glaube ich, 1978. Und das war das Jahr, in dem sein Vater abgehauen ist. Und sagte, seitdem wankt meine Welt. Und ich glaube erst mal nichts mehr so ohne weiteres. Mhm. Und wenn der Ken das sagt, dann kann ich das glauben. Mhm. Ich gehöre eher zu der Truppe wie du. Man schüttelte sich und man hält es nicht für möglich. Und ich habe wirklich am Anfang gedacht, gut, die vertun sich, da ist irgendeine Panik, die Medien machen einen derartigen Buhai und die Politik wird genötigt. Das war ja auch zum Teil so. Die Medien haben ja eine Weise die Politik vor sich hergetrieben. Das war schon beispiellos. Aber Michael Mainauch, der ist aufgewacht. Also im Grunde ging es seit Ende Januar 2020, haben Tagesthemen und Tagesschau volle Breitseite abgefeuert für 200 Tote in China wegen einer mysteriösen Lungenentzündung. Da hat der RKI und Herr Spahn und Herr Drosten haben alle noch, um Gottes Willen, ist doch alles nix. Aber da baute sich irgendwas auf und Michael Main wurde darauf aufmerksam, als er seinen Halbmarathon in Wien abgesagt war. Da war er sauer. Und dann hat er auch gleich zwei Texte dazu auf damals Rubicon, heute Manova, geschrieben. Paul Schreier hat ja im Januar 2020 diese wunderbare Multipolarseite zusammen mit Teusch und Stefan Korinth gegründet. Und der hatte auch von nichts mitgekriegt. Der war noch im Umzug beschäftigt. Ja. Und dann Anfang Januar kam irgendwie der Text von Wodak ihm in die Hände. Und dann ging es für ihn auch erst los. Und er hat ja auch angefangen, dieses Buch zu schreiben, Chronik einer angekündigten Krise. Da hatte er einen Verlagsvertrag, sozusagen eine Chronik der Pandemie zu schreiben, aber nicht die Vorgeschichte. Da ist er erst bei den Recherchen drauf gestoßen. Und genauso ging es mir, als ich dann später mein Buch Meine Pandemie mit Professor Drosten anfing. Das sollte eher ein Witzbuch sein über dieses sagenhafte Gelaber dieses bedeutenden Virologen. Ich habe gedacht, ich verstehe wirklich nicht viel von Virologie, aber ich verstehe was von Sprache und von Argumentation und von wie Wissenschaft ungefähr gebaut sein muss und merkte, das ist der größte Quatsch aller Zeiten. Und dann fing ich an mit dem Buch und merkte, dass was Paul Schreier geschrieben hatte, das kann man noch verhundertfachen. Überall gab es irgendwelche Versuche, uns auf eine zukünftige Pandemie einzustimmen, Preparedness, Truppen. Und immer waren es dieselben Leute, die sogenannten Anthropologen, hätte ich beinahe gesagt, die Philanthropen mit sehr vielen Milliarden. Und Bill Gates natürlich immer führend dabei. Und nach, während ich das Buch schrieb, kam ich in eine Welt, in die ich nie vorgedrungen war. Im Gegensatz zu dir, du hast dich ja schon mit großen politischen Skandalen, Inszenierungen und so weiter ja in deinen Filmen und Büchern und Texten beschäftigt. So weit bin ich nie gekommen. Und ich bin dann sozusagen in die Weitwinkelperspektive ganz allmählich gerutscht und staune immer noch. Und dann kam die Ukraine, dass dieses Land innerhalb von 2 Wochen auf Krieg gegen Russland umgestimmt wurde, nachdem wir 50 Jahre Verständigung gelernt hatten und zurecht gelernt hatten. Ich war völlig sprachlos. Und dann kam die Beschleunigung des Klimaumbaus, also dieses hysterische CO2-Gehopse. Und immer, das kann nicht wahr sein. Das ist alles unmöglich. Warum gibt es denn niemand, der was dagegen sagt? Es gibt ja sehr viele, die was dagegen sagen. Nur die sind alle in die Unterwelt abgeschoben. Mhm. Also wenn jetzt ein Typ wie Harald Kujat, den ich wirklich sehr schätze, der höchst dekorierte und höchste Bundeswehrsoldat, den es je gegeben hat, als NATO.
Und der höchste NATO, ja, beides. Er war sowohl in der NATO der höchste, als auch der höchste in der Bundeswehr. Also in beiden Funktionen sozusagen die absolute Spitzenkategorie. Ja.
Und wenn der jetzt bei RT Deutsch Interviews geben muss, weil er nicht mehr von den Medien der Oberwelt gehört wird, dann sagt das eigentlich schon sehr viel. Aber ja, das Staunen hört nicht auf und das ist auch gut so. Es ist ein Bruch mit unserer alten Welt. Und man muss, es ist, glaube ich, ganz unmöglich, sich vorzustellen, dass es eine Serie von Fehlern ist, Irrtümern, kleinen Verranntheiten oder so. Notgedrungen kommt man drauf, dass man sagt, hier wird irgendwas organisiert. Und das ist dann natürlich sehr schwer zu beschreiben.
Mhm. Aber das ist, es war auch eine der Sachen, die mir in dem Buch sehr gut gefallen habe, dass es einen Realismus hat. Der Realismus besteht darin, zu sagen, es ist nicht ein Fehler im System, sondern das System ist der Fehler. Also wir haben, und wir sind, die Frage ist auch, was mir auch sehr gut gefallen hat, weil wir da, glaube ich, sehr ähnlich ticken von der Aufgabe des Journalismus, dass wir in der Zeit angefangen haben zu arbeiten, wo man sich gegenseitig bestätigt hat, dass man als Journalist eine Kritikfunktion, eine Korrekturfunktion hat. Und da gab es auch in den öffentlichen rechtlichen Medien nicht wie heute. Da waren andere Leute noch unterwegs. Obwohl es auch immer schon Pappmaché-Strukturen waren. Also das kann man ja sehen, wie schnell das einzureißen war. Das ist etwas, was mich auch interessiert. Also mich hat das eigentlich im Selbstverständnis getroffen, dass ich gedacht habe, wir sind doch eine Gilde. Wir gehören doch zusammen und wir sind die quis custodiet ipsus custodes, wer bewacht die Wächter. Ja, das ist das, was uns ausmachen sollte. Und auch, also ein gutes Beispiel, was du auch beschrieben hast, ist ja zum Beispiel Ach gut, ja, mit Henrik M. Broder, der dann auf dieser Frage Corona ganz bei Ken Jebsen war, aber eine der Ursachen dafür ist, ihn sozusagen, er war der Mann, der mit dem Streichholz-Benzinkanister am Scheiterhaufen aufgetreten ist, ja. Und das ist auch, das sozusagen, aber daran sieht man, wie wenig das strukturiert geplant. Also das war, da waren auf einmal Leute, waren in Opposition, mit denen man nicht gerechnet hatte. Aber ich wollte mal zurück auf dieses Journalistische. War das für dich auch so ein Moment, dass du dachtest, das darf doch nicht wahr sein? Also wie dieser Laden zusammenbricht, wie er sich in einen Propagandaapparat verwandelt, ein Megafon eigentlich der Regierung, ja?
Da war ich sprachlos. Ich habe vorher ja schon so ein paar medienkritische Sachen geschrieben. Ich war innerlich auf dem Rückzug. Ich habe mich schon umgeguckt nach anderen Jobs. Ich habe gedacht, ich will nicht mehr im WDR oder in Deutschlandfunk oder für die Zeit schreiben und so weiter. Es langweilt mich und es ödet mich an. Und ich merkte die Anstrengung bei jeder Sendung im WDR, wie ich unterm Radar bleiben musste. Und all das, was ich nicht sagen konnte, habe ich erst gemerkt, als ich rausgeflogen bin. Und ich konnte mir auch damals nicht vorstellen, dass man sozusagen in unserer Unterwelt medial auch leben kann. Und dass man, wie ich finde, ich habe heute ein Publikum. Damals hatte ich Hörer oder Leser, die waren irgendwie, die kannte ich nicht. Die waren verloren sich in der Weite des Feldes. Aber jetzt merke ich, das sind Leute, die hören wirklich zu. Und ist es egal, ob das jetzt von einer Studioqualität ist oder ein bisschen improvisiert mit Zoom-Kameras, und manche Aufnahmen waren ja auch ganz schrecklich. Da habe ich eine Weile zugebracht. Aber wie die Branche eingeknickt ist, ich habe dann irgendwann mal gesagt, wer hat eigentlich diese Idiotie erfunden, an die ich auch immer wenigstens halbwegs geglaubt habe, dass die vierte Gewalt so eine Art Aufpasserfunktion hätte, eine Art Wächterfunktion. Das hat nie gestimmt. Das war immer das hehre Weltbild oder das, was man vor sich hergetragen hat und was man behauptet hat. Jetzt hat man gesehen, das ist die vierte Gewalt und die ist gewaltig. Mhm. Und die ist nicht gewählt und die, ich finde, was da mittlerweile gesagt wird, da kann ich mich nur noch schämen und mich ekeln. Also diese Feldzüge nach Russland, Russland ruinieren, und wir müssen jetzt mal auch mal Moskau ein bisschen bombardieren können. dieses Bild von Russland, des Russen und von diesem oberirren Putin, der überhaupt nur seine imperialistischen Lefzen runter hat. Und das alles von Leuten, die jeden völkerrechtswidrigen Krieg tapfer versteckt haben und niemals so genannt haben. Ich habe schon mal eine Wette gemacht mit so einem ARD-Arschloch, Entschuldigung. Er sollte mir mal zeigen, dass in einem Jahr nach dem Überfall auf den Irak 2003 da von einem Angriffskrieg die Rede gewesen wäre in der Tagesschau, wenn das ja heute sozusagen in Endlosschleife behauptet wird. Das ist kein Grund, das eine mit dem anderen zu verwechseln oder auszugleichen dadurch. Aber es hat eine Art von Besinnungslosigkeit, die niemand von diesen Leuten darf ja gucken, was sie noch vor 3 Jahren geschrieben haben. Und es zeugt von einer solchen Entwurzelung und einer solchen Reaktion im Moment. Ich glaube, man könnte jetzt auch sagen, wir müssen Rothaarige mal irgendwie mehr verfolgen oder so. Dann würden diese Bande auch jetzt auf die Suche nach Rothaarigen. Du bist blond, glaube ich eher, ne?
Ja, eher. Also, ich dachte gerade, was ablaufen würde, wäre die Variante, dass man dann sagt, mittlerweile fordern ja auch Experten, dass Rothaarige schärfer rangenommen werden müssen. Und in diese Diskussion wollen wir jetzt in unserer Talkshow einsteigen. Und dann machen Sie gleich wer ist dafür, wer ist dagegen. Ja, so würde das ablaufen. Ja, würde nicht gesagt werden, habt ihr noch alle an der Raffel oder was ist los bei euch? Ja,
ja.
Also diese Mechanik, die da drin liegt, ich erinnere mich noch sehr gut. Damals hatte ich auch noch eine andere Ansicht, aber ich erinnere mich sehr gut. Also erstmal könnte man ja sagen, der unprovozierte, brutale Angriffskrieg der NATO auf Jugoslawien, nie gewesen, ja? Oder die Responsibility to Protect, also die Verantwortung right zu Schulden. R2P, Responsibility to Protect. Mhm. Also das heißt, könnten die Russen für sich in Anspruch nehmen für den Donbass und sagen, das sind sogar unsere ethnischen Angehörigen, die sich so definieren als Russen. Und die müssen wir schützen.
Wir waren 20 Jahre lang in Afghanistan. Nie hat ein Afghane uns bedroht. Und dann hat der damalige Verteidigungsminister gesagt, wir verteidigen unsere Sicherheit am Hindukusch.
Freiheit. Freiheit des Westens wird auch am Hindukusch. Ja,
ja, und das ist alles ja auch erst 3 Jahre her. Das ist völlig, ich habe immer gesagt, Leute, seid ihr eigentlich bekloppt? Erstmal habt ihr gegen Afghanistan nichts gesagt, gegen diesen Einsatz. Da sind irgendwie so an die 140.000 Menschen dabei krepiert, gestorben, abgeschossen worden von der NATO und Konsorten. Und das Land ist weiter bis in die Unlebbarkeit bombardiert worden und gespalten worden, auch durch die ganzen, durch diese Besatzungstruppen, die da gehaust haben müssen, wie die Säue. So, all das ist unsere jüngste Vergangenheit und all das ist aus dem Gedächtnis gelöscht. Wir leben, offenkundig lebt ein Teil dieser Oberwelt nur noch im Moment. Also die sind so entwurzelt, dass sie auf jeden Pfiff hören, der irgendwo ertönt. Und ich glaube, sie sind zu allem fähig. Ich habe so viel schlechte, dümmliche Argumentation, Prosa, eigentlich nie gelesen. Und die meisten dieser Leute haben ja auch noch Journalistenausbildung, ich nicht. Die müssen doch also sagen, das Einmaleins des Journalismus, wie man auf die Welt guckt und was man als Journalist, wie kann man als Journalist Zeugnis von der Welt ablegen, das ist nun mal schwierig. Aber was die daraus machen, ist ein Verlautbarungsjournalismus in immer nur exakt einer Richtung.
Mhm. Ja, jetzt d'accord. Ich habe dann allerdings auch gedacht, kommt auch, tönt in deinem Buch, wie man Schweizerisch jetzt sagen würde, durch, ja. Dass ich mich dann ernsthaft gefragt habe, gibt es überhaupt Regeln im Journalismus? Also das heißt, wie viel von dem, was ich da gehört habe, das erinnert mich immer an Groucho Marx, ja, der gesagt hat, dies sind meine ehernen, unverrückbaren Regeln und wenn sie Ihnen nicht gefallen, ich habe auch noch andere im Angebot. Ja. Also das ist das, was mir entgegengekommen ist, dass ich dachte, vielleicht sind wir wirklich, wir sind ja im Ansehen, habe ich im Studium gelernt, kommen wir direkt hinter den Friseuren in der Bevölkerung, also in der Werteskala. Und vielleicht ist das erstens vollkommen zu Recht und zweitens noch schön gefärbt, weil offenbar gibt es ja gar keine harten Regeln. Du beschreibst in dem Buch, der Michael Main, der in der DDR gelernt hat, wo alle die Leute, die in diesem, ich sag mal, intellektuellen, künstlerischen Bereich im weitesten Sinne gearbeitet haben, eine sehr solide Ausbildung gekriegt haben. Also wenn du in der DDR Theater, Film, Gesang, was auch immer, Rockmusik, ja, das waren immer Leute, die richtig eine Ausbildung gekriegt haben. Und der Main war also sehr, hat er im Nachhinein noch gesagt, in der DDR haben wir das sauber gelernt, also Nachricht, Reportage. Wir haben das durchdekliniert und waren Handwerker. Handwerklich waren wir erste Sahne. Vielleicht haben wir zusätzlich zu unserer Einbildung von der vierten Gewalt, wo ich genau das Gefühl habe, nichts stimmt von dem, was ich geglaubt habe. Ich habe einfach nachgebetet, was ich an der Uni gehört habe, was man in Klausuren geschrieben hat und habe das nachträglich, wenn man eine Lüge 15 Mal hört, wird sie irgendwann wahr. Ja, war nicht auffindbar, dass es gelogen war, weil es nie mit der Realität richtig kollidierte. Und es gab ja auch wirklich, damals gab es noch Diskussionen, also mit unter Kollegen. Und man hat sich, war nicht einheitsbrei, der dann über Lautsprecher verstärkt worden ist einfach. Das war anders. Aber vielleicht ist es so, dass wir einfach wirklich nur Hochstapler die ganze Zeit gewesen sind. Also unser ganzes Metier, was sich jetzt zeigt. Ja?
Ja, es ist ganz schwer zu erklären. Einer, der es immer am besten kann, ist Michael Main, den ich aus vielen Gründen sehr schätze. Aber was Michael Main nicht kennt, weil er damals in der DDR war und auch noch ein Stück jünger ist als ich, es gab immer diesen Haltungsjournalismus, aber es gab
von verschiedenen Seiten. Ja, ja, gab Haltungsjournalismus von verschiedenen Seiten.
Wenn du konntest, wenn die FAZ einen bösen Blödsinn über Russland schrieb, dann stand am nächsten Tag in der FR, das wäre nicht ganz so richtig und so weiter. Und diese, ab einem gewissen Punkt ist das, im Nachhinein kann man es sozusagen wie auf der Landkarte zeigen, nur haben wir es nicht gemerkt, weil wir uns in irgendeiner journalistischen Ehre gewiegt haben oder gesonnt haben, ich weiß es nicht. Ab einem bestimmten Punkt, so um 2000, ist alles unipolar geworden. Und dann hat man auch schon sozusagen diese Kampf, alles auf rechts framen. Hat da schon begonnen. Das gab wie mit einer Kontinuität, war wie mit einem Lineal gezogen. Aber es gab mal, und das ist wirklich für jüngere Leute wahrscheinlich unbegreiflich, in der Bundesrepublik da gab es nie Einheit oder Einigkeit, aber die Uneinigkeit war nicht nur erlaubt, sondern geschützt. Aha. Und wenn man sich vorstellt, dass an der Uni veritable Marxisten lehrten, dass der Kapitalismus des Teufels ist und so weiter, und Adorno eine Gesamtausgabe von der Volkswagen-Stiftung beschert bekommen hat. Na gut, das ist jetzt etwas verhaspelt, aber es gab ein riesiges Territorium, also damals die alten Linksgrünen im Parlament und Franz Josef Strauß an der anderen Ecke. Mein lieber Mann, das ist schon gewaltig. Und irgendwann hat das Parlament sich auf eine Frikadelle namens Mitte geeinigt und dann gibt es immer einen, der draußen ist und das sind immer die gerade gefährlich sein könnten. Und das ist im Moment die AfD.
Das ist für dich auch, also habe ich auch gedacht, ich verstehe das genau. Ich bin ja konstant in der Situation, dass ich die AfD verteidigen muss wegen ungerechtfertigter Angriffe, obwohl sie mir überhaupt nicht gefällt. Ja? Also obwohl ich, und dazu, das heißt überhaupt nicht gefällt, in vielen Themen sind sie ja die einzig relevante Opposition. Aber ich habe kein inneres Heimatgefühl, dass ich denke, ach, eigentlich genauso. Gehörst du doch dahin. Ja? Sondern... aber das ist eine Form von Unbehaustheit, von Heimatlosigkeit, die jetzt, weil ja auch der Begriff links nicht mehr funktioniert. Ja? Auch das funktioniert nicht mehr. Also ich bin ja, das geht uns allen so, das hat auch keinen Sinn, jetzt Wunden zu lecken, aber das ist für junge Leute wahrscheinlich auch schwer nachvollziehbar, dass ich ja mal dachte, also mit Joseph Beuys, Sonne statt Reagan und das kommt eine andere Partei und das ist links und macht aber auch Spaß. Ist nicht wie die DKP, so klotzköpfig, ja. Hat also so einen Keith Richards-Effekt mit dabei, hat einen guten Soundtrack. Da kommen jetzt andere Leute, da war Tonsteine Scherben irgendwie sogar im Hintergrund mit Claudia Roth. Muss man sich alles...
Oh Gott.
Ja, und jetzt sozusagen, wir stehen also vor den Ruinen unsere, also das war, ich habe mich da auf die Zukunft gefreut. Ich habe gedacht, hey, das wird jetzt richtig spannend. Da hat man Leute, das reicht von Heumer, von Ditfurth, sozusagen kommen dann Leute sogar aus dem konservativen Naturschutz, wo man auf einmal Brüder und Schwestern so ein bisschen wie jetzt mit Ukraine ja. und AfD, ja. Aber das ist, ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll, weil ich habe mein Gefühl ist, wenn die an der Regierung sind, werden wir ganz schnell bemerken, wie NATO-Nazi in ihren Strukturen sind. Und es wird eine Art von neoliberaler Wirtschaftsordnung installiert, mit der ich nicht konform gehen will. Aber trotzdem ist es so, dass es eine unglaubliche, das fing ja an mit Ungerechtigkeit schon, mit, da wird gewählt, die Bevölkerung hat falsch abgestimmt, also wird kein Mikrofon hingehalten. Und ich dachte, sorry Leute, es geht nicht, wir sind Journalisten, das könnt ihr doch nicht bringen, ja. Aber sie bringen es in Reihe und dann ist man, und dann wird man selber, also du kennst das auch, also zum Beispiel Ken Jebsen, ich sag das immer wieder, ich kenne ihn jetzt wirklich, ja. Der hat mit Antisemitismus so viel zu tun wie dieser Kugelschreiber.
Das ist albern.
Ja? Das ist vollkommen, es passt überhaupt nicht. Der Typ ist absolut, das ist ein sozusagen aus der Musikszene stammender Mensch, der Leute, die andersartig sind, gut mit ihm zusammenleben kann und die auch garantiert mit ihm. Ja? Er hat Schwierigkeiten mit dieser Art von linken Spießertum, die ihn aussortiert haben. Nicht mit Leuten, die wirklich Outcasts sind. Ja? Die werden sich gegenseitig am Geruch erkennen. Ja, ja, also muss ich aber eine Frage draus bauen, damit wir uns nicht gegenseitig nur zunicken. Aber das ist doch interessant, dass wir so eine gemeinsame Sozialisation in gewisser Weise und da kommen gemeinsame Effekte draus raus. Ja? Also das heißt, es muss doch eine Struktur geben, die in etwa dem entspricht, was wir da beschreiben. Wir können nicht komplett daneben liegen, ja? Wenn wir und das sind ja wirklich nur so pointillistische Gemälde, wo man jetzt sieht, da ist irgendwas und ich kriege noch nicht den Sinn rein. Bei den Sachen, die ich, weil du hast jetzt gesagt, ich habe mich ja beschäftigt zum Beispiel mit der schwedischen U-Boot-Affäre. Das kapiere ich, wie das läuft. Da ist die einen wollen die Sowjetunion zum Einsturz bringen, die anderen sagen, wir können eine neue Welt bauen. Dann kommt Gorbatschow, der bedeutet die neue Welt, alles ist offen. Und dann kommt die alte Variante und dann ist das brutale imperialistische Großmachtspolitik, die durchgezogen wird. Und ich weiß auch, welche Kreise und wo das gemacht wird. Das verstehe ich. Ich bin bei Corona, stehe ich immer noch da, wie versuche aus Bruchstücken was zu bauen.
Okay. Aber Dirk, nicht zu vergessen, du hast lange diese Themen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verarbeiten können. Das wäre heute, allein die Vorstellung, du würdest sowas anbieten, ist nur noch komisch. Also da hat auch vieles nicht gestimmt, da bin ich völlig deiner Meinung. Aber
es hat etwas gestimmt. Also es gab ein richtiges Leben im Falschen damals, ja? Das gab es schon.
Ja, und ich habe mich nicht bedroht gefühlt. Ich hatte immer ein großes Maul und gewisse Leute mochten mich nicht und gewisse Zeitungen mochten mich nicht. Aber das ist so, das ist ja auch völlig klar. Aber heute, wenn morgen hier irgendein Trupp steht oder mein Konto gesperrt wird oder wenn irgendwas, was sie mit mir noch machen können. Ich bin ein Opa und ich bin freiberuflich, aber sie können bestimmt ganz viel machen. Und ich habe total dieses Gefühl, schon in einem Überwachungsstaat zu sein. Ich meine, nach allem, was wir wissen, ist es ja auch ein Überwachungsstaat. Also das, was der gute Edward Snowden vor 2013 enthüllt hat, das werden die nicht abgebaut haben. Und das war nun mal die gesamte Grundinstallation eines globalen Totalitarismus. Und die wird es weitergeben, diese Installation, und die wird sich weiterentwickelt haben.
Hast du eine Idee, wo das, hast du ein Empfinden, wo das hingehen soll? Oder wie, was da dahinter steht auch wenn es keine Idee, also kein Plan ist, sondern was als Haltung dahinter steht. Wo führt uns das hin? Was ist die Gesamtschau aus, was da draus werden soll?
Das ist natürlich jetzt spekulativ. Man kann nicht umhin, das Ganze, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, als gebaut zu sehen. Und mittlerweile eben auch mit einer langen Vorgeschichte, die wir alle nicht richtig zur Kenntnis genommen haben. In meiner Wahrnehmung ist es so, und da ist das WEF, das World Economic Forum, Weltwirtschaftsforum, die ja weit mehr machen, als sich einmal im Jahr in Davos zu treffen, hat das mit Klaus Schwab eigentlich sehr gut formuliert. Man nimmt den Moment, um eine Welt in Schieflage zu reparieren. Also nein, erst runterzufahren, um sie dann neu aufstellen zu können nach den eigenen Prinzipien. Und das macht auch so schwer, die Lage zu entziffern. Bei manchen Sachen, bei dieser Eskalation mit der Ukraine und da bin ich zum Beispiel nicht sicher, ob die noch gewollt sind oder ob das schon aus dem Ruder läuft. Ja, da kann man über manche streiten. Aber die Welt, die Schieflage der Welt ist enorm. Das stimmt. Also ich habe vorhin ein Gespräch aufgenommen über die Macht der Banken und über die ganze Finanzwelt, und jeder, der was davon versteht, sagt, vergiss es. Der Kollaps ist eine Frage von Tagen, bestenfalls von Jahren. Das kann nicht gut ausgehen. Es gibt die Migration, es gibt tatsächlich Klimaveränderungen, die mit erhebliche Folgen haben. Es gibt mittlerweile Depressionen als Volkskrankheit. Viele Strukturen stimmen nicht mehr. Diese Verarmung, während manche Leute immer reicher werden, das ist ja nicht mal böser Wille, die können gar nicht mehr anders. Also das System kann nicht anders. Und diese, bevor diese Schieflagen so chaotisch implodieren, werden sie kontrolliert zurückgefahren. Also es geht ja alles zurück. Und Richtung Ground Zero, also inklusive Waffen, Verarmung, Versorgungslagen sind manchmal verheerend, alles, was wir nie kennengelernt haben. Und sich an die Spitze dieses Verfalls setzen. Und es können nur sehr, sehr potente Leute sein, die sehr gut vernetzt sind. Der Tom Oliver Regenauer, der hat vorhin in dem Gespräch nochmal von der Gruppe von 110 Leuten gesprochen, die über ein Vermögen von über 10 Billionen Dollar verfügen, also über Geldsummen. Das ist weit mehr als BlackRock oder andere, die für einen ökologischen Umbau der Welt an dem arbeiten, also Sustainable Ziele. Das sind alles schon sehr reiche Leute, also alles genau das, was jetzt mit dieser forcierten und, wie ich finde, völlig absurden CO2-Politik auch passiert. Also diese überstürzte, panikartige Umbau, die Deindustrialisierung, dass wir immer weiter runtergehen.
Das ist ein interessantes Thema übrigens, weil ich schon der Meinung bin, dass wir da ein Problem haben. Aber ich sehe ein riesiges Problem da drin, dass der ökologische Blick auf die Erde ist nicht da, sondern es ist eine Möglichkeit, mit einem sehr wirksamen Hebel alles Mögliche in Bewegung zu setzen. Und der Grund ist nicht der Wunsch nach einer besseren Welt, also mit einem indigenen Bewusstsein von Walen. Habe ich heute gerade im Radio mit einer gewissen Rührung gehört, dass die Maori sagen, die Buckelwale singen nicht mehr wie früher. Das stellen sie fest, wir müssen da was machen. Jedes Jahr sterben 1000 Wale durch Schiffskollision. Da habe ich gedacht, okay, das ist das so ein bisschen, wovon ich mal gesprochen hatte am Anfang, wo man dachte, man muss mit dieser Erde anders umgehen. Mit Mutter Erde muss man anders umgehen.
Das muss man auch.
Aber wenn ich das sehe, und dann ist ja auch, finde ich immer wieder interessant, also man redet immer von russischen Oligarchen, aber Amerikaner sind immer Philanthropen. Das ist auch so eine schöne Aufteilung, die man da gefunden hat. Ja. Also das heißt, und ich habe selber erlebt, du hast das sogar in dem Buch beschrieben, ich habe das erlebt am Beispiel Malaria, weil Malaria eine Krankheit ist, die wird zu 100% von Bill Gates beherrscht. Malaria ist eine Krankheit, wo die Leute, die dran sterben, arm sind. Das heißt, es ist kein Markt. Es ist nicht möglich, dort einen Markt aufzubauen. Da muss man eine Struktur aufbauen. Und über diese Struktur, es gibt also AIDS, Tuberkulose, Malaria, und dort bestimmt nicht die WHO, da bestimmt Bill Gates die Richtung. Das habe ich selber erlebt, das ist so. Und alle Leute müssen wie sozusagen Hunde, die auf Leckerli vom Teller warten, immer schwanzwedelnd davor stehen und kriegen das dann zugeteilt. Und diese Struktur, die habe ich auch verstanden. Dann kommt Bill Gates und dann kriegen wir gesagt, das ist ein Philanthrop und der hat da 40 Milliarden reingepackt in seine Stiftung. Wird aber immer mehr, das Geld, weil er das nicht ausgibt. gibt, sondern
er verdient damit.
Das ist ein richtiges Geschäftsmodell, weil es ja auch steuerfrei ist. Ja, diese Philanthropie ist dann, also das ist aber auch nur, das gab mal im Deutschlandfunk, gab es dann einen guten Radiobeitrag davon, aber das ist, wenn man es sucht, findet man es, aber man wird damit nicht zugeschissen, wie mit 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit entsprechender Berichterstattung zur Ukraine. Und das sind solche Strukturen, wo ich dann, okay, da verstehe ich, was dort abläuft. Und das ist eben allein die Idee, dass jemand, der unheimlich viel Geld verdient hat, indem er entweder sehr wenig oder gar keine Steuern bezahlt, wie Amazon, ja, dass die dann noch darüber entscheiden, wie die politische Zukunft aussieht. Und die Politiker sagen, thank you for the leadership bill, ja, und im ARD eine Schleimspur in der Tagesschau ausgelegt wird, auf der sie freiwillig ausrutschen, wenn er zum Interview antritt. Und er kann dann so den gönnerhaften Aristokraten geben. Also es ist eine Refeudalisierung der Welt auch, die da stattfindet. Das ist auch wieder ein Punkt. Aber ich will noch mal, weil ich wirklich, Paul Schreier hat mich zutiefst beeindruckt mit diesem Buch. Der Paul Schreier ist ja so ein sozusagen, das ist jetzt nicht der brillante Stilist, der schreibt sehr gut, ich will das nicht runtersagen, aber seine größte Qualität ist seine haarspalterische Genauigkeit, mit der er der Sachen wirklich auf den Grund kommt. Und wir sehen ja jetzt, der größte Erfolg, den wir haben, sind diese schwarzen Balken, die jedem klar machen, hier wird gelogen, dass sich die schwarzen Balken biegen.
Ja, der ist schön. Ja.
Also das heißt, wie
Paul Schreier ist auch immer fair. Ich erinnere mich an ein Buch, leider habe ich jetzt den Titel nicht, das ist 2018 erschienen. Damals habe ich noch ein Interview mit ihm für den WDR gemacht. Da schreibt er schon ausdrücklich, dass er mit der AfD nun wirklich nichts am Hut hat. Mhm. Aber dieser Umgang mit dieser Partei ist unsäglich. Und das gehört immer zu den Sachen, die ich bei ihm wirklich bewundere. Ich hätte mich nicht veranlasst gefühlt, gesehen zu sagen, Leute, mit der AfD muss man anders umgehen, obwohl ich auch schon nicht einverstanden war. Aber er hat das gemacht, er ist immer sehr fair. Und der ist gründlich, man könnte auch sagen, penibel. Mhm. Egal, aber man kann sehr viel von dem lernen.
Ja, also das ist ja ein Punkt, das hast du in dem Buch auch beschrieben. Teusch hat dann gesagt, lass uns diese Einzelheiten vorbei nach vorne gucken. Und jetzt ist eigentlich genau das Gegenteil. Also das heißt, Paul Schreier ist der strategische Angriff auf dieses Lügengebäude, die jetzt angefangen haben, das läuft nicht mehr gut, wir machen jetzt mal einen auf Verständnis. Ich erinnere an Mai Ling, hätte ich jetzt fast gesagt, Mai Tee Tuan. Mai Tee Tuan, oder wie sie ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Und da war damals auch Karelin Kebekus und die haben da einen gut gemachten Rap nach dem Motto, hör auf die Wissenschaft. Ja. Und dann jetzt habe ich in Deutschland auch am Morgen habe ich gehört, ja, also man muss ja immer dran denken, es gibt ja nicht die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ein Prozess, ja. Fällt Ihnen relativ spät ein, ja. Also sozusagen diese Weisheit wäre vor 3 Jahren angebracht gewesen, um zu sagen, lassen wir mal bleiben mit den Scheiterhaufen, reden wir mal vernünftig erstmal, weil die Wissenschaft gibt es nicht. Und das ist ja auch so ein Punkt, dass da mit einer, also ich habe das jetzt genannt, mit einer religiösen Emphase säkuläre Ideen durchgesetzt werden, wo ich das Gefühl habe, das ist mir zu clever, um zufällig zu sein. Dass man etwas findet wie diese Viren, die quer durch alles durchgehen. Familie, Politik, alles, das auf einmal wird getrennt. Ja. Und dann habe ich immer so im Kopf, das war eine von den Sachen, die Edward Snowden angebracht hatte, so eine Grafik vom GCHQ, wo er sagte, was bringt eine Bewegung zusammen? Also so, einmal so, und dann sind die hier zusammen, sind ein dicker Balken, und wie kriegt man sie wieder auseinander? Wie zerstört man sie? Mhm. Und das, wenn ich das sehe, also als Grundidee, also Zersetzung, das ist das Thema Zersetzung, dann sehe ich das auch. Ist ja vielleicht auch einer der Effekte, die wir lernen sollten, dass man jetzt sozusagen, wenn man unterwegs ist mit einer ähnlichen Auffassung, was schiefläuft, genau darauf achten sollte, dass man nicht in Grabenkämpfen anfängt, auf die eigenen Leute zu schießen, anstelle zu kapieren, wo die große Lage ist. Auf welcher Seite der Barrikade taucht jemand auf? Ist ein interessantes Feld.
Genau deiner Meinung. Das versuche ich auch in dem Buch zu beschreiben. Ich denke nur, dass manche Leute, das ist auch im Zusammenhang mit diesen von dir erwähnten RKI-Files, die der Paul da rausgeklagt hat, wir können jetzt das aufarbeiten. Nein, das wird niemals passieren. Und wir müssen eigentlich auch gar nicht viel aufarbeiten. Wir hatten zu 100% recht. In jeder Beziehung, also es ist ja alles sehr gut belegbar, aber es gibt keine Instanz, die uns recht geben wird. Mhm. Also sozusagen die von der großen Enthüllung noch etwas zu erwarten, was der Sache in andere Richtung gibt, halte ich für falsch. Um Edward Snowden zu nehmen, das war der Megaskandal, wo ich gesagt habe, damit kann man eigentlich nicht weiterleben. Das ist das Ende eines zivilisatorischen Versprechens von Demokratie und der Warnung vor Totalitarismus, mit der wir, oder du bist ganz sicher auch, groß geworden sind. Die, was er gesagt hat, hat ja niemand wirklich abgestritten. Aber es gab keine Instanz, in der diese Wahrheit realisiert werden konnte. Nicht? Und so, ich habe den Eindruck, manche Leute hoffen jetzt immer noch, wenn wir jetzt noch mehr da von den schwarzen Balken dahinter lesen können, dann können wir es ihnen beweisen. Ich muss gar nichts mehr beweisen. Da hat nie was gestimmt und das kann ich sehr gut beweisen. Aber es wird niemals die Instanz geben, auf die die Leute hoffen, nämlich sozusagen diese oberste Richterschaft, die sehr fundiert ist und sehr unparteiisch ist, die wird sagen, das war richtig und das war falsch. Von daher ist das, manche Leute wollen nicht, sehen nicht, wie weit der Bruch ist. Es gibt kein Zurück, das ist erschreckend. Ich halte es aber auch für eine Chance, also für mich jedenfalls. Ich habe gemerkt, wie verbogen ich war, wie ich mich arrangiert hatte, wie ich an all das, was ich immer geglaubt habe, Literatur, irgendwie nicht mehr so richtig glauben konnte. Und dann kam es so, dann kam der große historische Moment und wo waren die ganzen Schriftsteller? Die waren alle weg. Und davon werde ich mich nicht mehr erholen. Es gibt nach wie vor tolle Autoren, es gibt tolle Bücher, aber die Literatur und die Kunst wird niemanden retten. Und das ist alles verschrobenes Zeug, das ist zivilisatorische Reklametafeln. Aber die haben alle nicht funktioniert. Und dieses nicht wahrhaben wollen, dass wir müssen uns überlegen, was wollen wir nochmal zur parlamentarischen Demokratie zurück? Glaubt wirklich irgendjemand im Ernst, die AfD könnte es richten? man kann es ganz klar zeigen, wenn die AfD in dieser Richtung was vorhätte, dann müsste in ihrem Programm was vorkommen, wo sie die Instanzen angreift, wenn auch vielleicht anonymisiert, weil wir sie nicht namentlich kennen, die hinter dem stecken. Und so weit gehen sie nicht, im Gegenteil. Sie machen ja weiter mit ihrer neoliberalen Politik. Und sie leben von Gesinnungserregungen. Sie haben zu Ukraine und zu Corona waren sie die Einzigen, die wirklich vernünftige Sachen nicht nur gesagt haben, sie haben auch Sachen dazu organisiert. Aber wenn sie in Regierungsnähe kommen, ist das auch ganz schnell wieder weg. Ich weiß noch, wie der Herr, wie heißt der grauhaarige Vorsitzende da von
Gauland oder jemand so?
Gauland, ja. Also bei dem Hamas-Überfall, sofort die Unterstützung für alle, die Palästinenser kürzen. Da merkte man, er wollte raus aus irgendeiner rechten Ecke, einem Antisemitismus-Verdacht raus und da kommt solche Realpolitik bei raus. Egal, die AfD ist ja nicht unser
nee, Thema. Nee, würde ich jetzt gar nicht aber das Thema, aber das auch mit der Juristerei. Ich habe dann sozusagen, das ist auch gut beschrieben in dem Buch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob Schwab war, also ein Zitat, wo er sagte, er hat dann, das ging mir, sage ich, gut beschrieben, weil das ging mir ganz genauso. Also als ich dann Verfassungsrecht studiert habe, da habe ich gedacht, also Bundesverfassungsgerichtsurteile, Mann, das ist richtig, das ist wie praktische Philosophie. Also gut gedacht, umgesetzt und von einem hohen Anspruch und richtig klug. Und dann dachte ich sozusagen, da gibt es also noch so eine Art Brandmauer in der Gesellschaft, an der diese Idioten zerschellen werden. Aber das tun sie gar nicht. Sie sind panzerbrechende Waffen, gehen da durch und hinten ploppen sie auf und sind dann Verfassungsgerichtspräsident oder sowas sogar geworden. Also das heißt, auch das ist die Vorstellung, dass da etwas ist, was die Grundlagen schützt. Das war ja bei mir der Punkt, wo ich dachte, hier stimmt überhaupt nichts mehr. Also das eben Schönwetterdemokratie, wie immer man das nennen will. Also das heißt, Grundlagen sind Grundlagen. Die heißen nicht Grundlagen, weil sie eben à la Groucho Marx verhandelbar, heute machen wir das mal anders. Und dann sieht man, dass auch das nicht wirklich, also jetzt sagen wir mal, den Geist, den man braucht, um so etwas zu halten, das muss geistig sein. Und dann wird die Wirklichkeit entsprechend sich zeigen, haben wir aber auch nicht mehr. Du willst, aber du sollst reden, nicht ich.
Das ist eigentlich das Tolle an dem Grundgesetz. Es bezieht sich ja auf seinen eigenen Geist. Und es in diesem Grundgesetz steht, dass wenn Fälle eintreten, die in diesem Grundgesetz nicht vorgesehen sind, das Grundgesetz gilt immer. Und wenn wir dafür keine Paragraphen oder Artikel haben, dann ist das, was dann kommt, muss wesensähnlich sein. Nein, oder wesensidentisch sein, ich weiß nicht mehr genau. Also es muss in diesem Geiste sein. Und das ist einfach eine großartige Formulierung, dass man also weiter denkt, als man im Moment irgendwelche Situationen überschauen kann und sagt, das Grundgesetz gilt immer und wenn es die Lagen nicht kennt, über die da entschieden werden soll, dann muss etwas entschieden werden in seinem Geist. Und das ist eigentlich eine große... Und das ist auf eine Weise getreten worden, also du spielst auf den einen Thomas Barisic an, der ist Richter und der war der Vorsitzende der Pressesprecher der kritischen Richter und Staatsanwälte. Das ist für die ja ganz schwer, irgendwas zu sagen, weil sie sind ja Beamte und sie sind dann auch noch im Justizsystem. Und die sagte, es war einfach ein Zusammenbruch. Wenn man Jura studiert, dann glaubt man auch an den Geist des Gesetzes und vor allen Dingen an das Bundesverfassungsgericht. Und gesagt, ich war so entsetzt über diese Entscheidung, die hätte man jedem Amtsrichter um die Nase gehauen. Und die waren dann auf einmal höchstrichterliche Entscheidungen. Das ist das alles ist ins Rutschen gekommen. Und wir auch. Also, aber ich denke, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich traure um meine alte Welt, die besteht nur noch anekdotisch in meinem Kopf fort. Aber ich fühle mich auch in so einem Aufbruch oder ich fühle mich befreiter, obwohl ich nicht wirklich weiß, wo es lang geht. Wie ist es bei dir?
Ja, also wieder ähnlich. Das ist eine Ähnlichkeit. Ich habe gedacht, jetzt irgendwie, man muss dann doch mal erwachsen werden. Also auch mit irgendwie Mitte 60.
Ja, das ist schön.
Weil das ist, ich habe ein paar Mal so gesagt, was ich begriffen habe, also bei den ganzen Diskussionen mit Leuten jetzt mit Souveränität und sowas. Also einer der Sätze, wo ich wirklich drauf bestehe, also der auch nicht geklaut ist, sondern von mir ist, dass Souveränität nimmt man sich oder man hat sie nicht. Wenn man, die kriegt man nicht wie ein Zeugnis, ein Abiturzeugnis von einer höheren Instanz, sondern da muss man sich also Napoleonartig selbst ermannen und die Krone sich selber aufsetzen, weil sonst ist man, das funktioniert nicht. Also Souveränität bedeutet, ich kann sagen, nee, mit mir nicht. Ja, also sozusagen, da habe ich die Möglichkeit, das zu tun. Und darum geht es jetzt eigentlich für alle Bürger dieses Staates, sich klar zu werden, dass Mami und Papi nicht existieren. Ja? Es wird kein BAföG geben für euch. Es wird gar nichts mehr geben. Ihr könnt es regeln. Und jetzt, ich sage immer, entdeckt euren inneren Schweizer. Also vor 400 Jahren hört euch diese Geschichte von Wilhelm Tell an, der den Hut nicht mehr grüßen wollte. Also als das dazu gelesen wurde, oh, das ist eine Aufforderung zum Terrorismus. Ja? Das ist einfach sozusagen so eine Grundhaltung, die dann sagt, nein, und das müssen wir selber bestimmen. Und es ist auch viel besser, wenn wir es selber bestimmen. Wir sind dazu in der Lage. Und jeder von uns, weil es um Interessen geht, also auch sich dieses zum Beispiel was jetzt immer kommt, Experten sagen, ja, das ist wirklich eine rhetorische Figur der Verdummung, also der Entmachtung der Zuschauer. Ja? Es gibt keine Sache, man denke an die Atomkraft. Ja? Was haben uns, da kann man zu jeder Aussage, kann man von der Putzfrau bis zum Nobelpreisträger auf jeder Seite Leute finden. Und das ist nicht auflösbar wie eine mathematische Gleichung, wo sie einige verstehen und andere nicht. Ja? Es ist eine andere, es geht um die Interessen. Und an dieser Stelle, deswegen habe ich auch gefragt, was dich beeindruckt hat. Weil für mich hat zum Schluss, als ich dann gesehen habe, diese Gruppe, die da anfangen, sich Gedanken zu machen über neue Kammern, Römern, in der Bevölkerung und so. Also ich glaube, wir sind jetzt, in gewisser Weise haben wir kapiert, das ist an einem Ende. Und wenn es weitergehen soll, ja, für uns jetzt vielleicht im Rentnerdasein, aber man hat ja auch noch Kinder und Enkel, ja. Also da muss ja was kommen, was jetzt funktionsfähig ist, was tragfähig ist. Eine gute Ordnung, die funktionieren kann. Und die wird sehr viel mehr Aufmerksamkeit verlangen, weil das, glaube ich, einer der Lerneffekte für mich war, dass Demokratie, und wenn das jetzt noch kommt, wenn der Staat Demokratieförderung betreibt, ja, dann schon mal die Barrikadenbauanleitung rausholen, weil das kann nicht gut ausgehen, sondern das ist etwas, was lebendig, also Demokratie und Streit, das müssen wir eigentlich in den Schulen, müssten wir es schon beibringen, ja, mit Debatten und dass man sich, ich finde auch immer, Theater ist eine großartige Möglichkeit, sich, dass man sich in jemand hineinversetzen muss, ja, oder auch, dass wenn man eine Debatte macht, man die Gegenposition vertreten muss, ist unheimlich bereichernd, also der Pluralismus war für mich übrigens, ich will jetzt nicht ewig reden, aber war für mich ein Punkt, wo ich dachte, hier ist etwas falsch gedacht, wenn dann gesagt wurde, Pluralismus, wir haben ja 600 Redaktionen und die haben verschiedene, nützt aber nichts, wenn jeder nur das liest, was er selber denkt, wenn man nicht in Kontakt kommt mit was anderem, was ja eigentlich die Aufgabe ist. Also da gibt es eine Menge zu tun und da habe ich am Ende gedacht, die Leute, die da arbeiten, also ich möchte einmal das Loblied von Paul Schreier singen, von den peniblen sozusagen genauen Nachguckern, ja, weil er macht das furchtlos. Diese Kombination von penibel und furchtlos ist eine Seltenheit. Diese Eigenschaft gehört zu Leuten, die gut gehorchen können. Und er gehorcht nicht, sondern er wühlt da die Sachen durch. Und das ist eine Sache, wo ich da, das habe ich unterschätzt bisher. Und was ich auch unterschätzt habe, ist zum Beispiel von dieser, ist eine Frau, die das dann mit so einem Doppelnamen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, also mit dieser Verfassungs, die Ideen, wie sie, die sich damit beschäftigen, wie eigentlich eine Verfassung jetzt, ich finde das Grundgesetz gut, das sage ich jetzt nicht, weil der Verfassungsschutz zuhört, der, was für ein Wort, das ist ja die Geheimpolizei, ja, das ist die geheime Staatspolizei, nicht Verfassungsschutz. Verfassungsschutz müssten wir Journalisten sein, das ist kein Schutz der Verfassung, das ist das Biegen der Verfassung, um es als staatlichen Knüppel auf die Bevölkerung schlagen zu können. Das sind keine Leute, die, also da fehlt mir dieser ehrenwerte Anspruch, der vielleicht gleich nach dem Zweiten Weltkrieg noch da war, weil Verfassungsschutz war anders geprägt, ja. Aber anders als der BND, der immer eine finstere Suppe war, ja. Aber das ist so.
Das war ein Auslandsgeheimdienst, aber.
Aber das ist, da, ich glaube, da haben wir doch was, ich glaube, da. Also vielleicht ist man auch immer so, man sucht nach was Positivem dann. Aber ich glaube, da ist etwas. Also ich habe auch so das Gefühl, das ist nicht am Ende. Sondern wenn man das jetzt, wenn man die greift, wenn man die Situation greift, könnte was kommen. Aber du sollst reden.
Ja? Nein, du, ich höre dir sehr gern zu. Das habe ich auch schon oft mit Gewinn getan. Nein, die Situation, wir müssen uns irgendwie neu erfinden und die Welt neu erfinden. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich leben? Von der haben wir oft gelesen, die haben wir uns auch ein bisschen rhetorisch gestellt oder vielleicht in melancholischen Sofalagen. Aber penibel, schreiermäßig penibel diese Frage abarbeiten, ich kann sie nicht beantworten. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und wie ich leben will, das heißt, also sagen, mit welchen Berührungen, wie ich arbeiten will, was ich essen will, was ich von der Welt sehen will und wie ich mich fühlen möchte. Das sind alles, diese Wünsche haben wir uns nie an uns. Es gab diese Selbstverwirklichungsmumpets. Das muss man schon im Kollektiv tun. Also ich kann mich nicht allein in der Welt erfinden, dann bleibe ich auch allein. Das muss man gemeinsam machen. Aber diese basale Metaphysik, wo geht's lang? Was macht Sinn für uns? Wir leben ja alle wie Besessene, als ob wir gewinnen könnten. Wir können nichts gewinnen. Wir sind ein langer Durchlauf an Vergeblichkeit und das bedauern wir und dagegen richten wir unsere Werte ein und kaufen noch dickere Autos oder Häuser und irgendwas, wir tun so, als ob wir gewinnen können, nein. Aber wie wollen wir im Schatten dieser Vergänglichkeit leben? Wie wollen wir da irgendwas von uns aufrichten oder errichten, was diesem Achselzucken der Vergänglichkeit standhält oder was anderes ist als bloß Vergänglichkeit. Gut, jetzt werde ich ein bisschen wolkig.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das ist, darum geht's doch, weil innerhalb unserer gesellschaftlichen Koordinaten des Wirtschaftssystems werden diese Sachen immer als sinnloses Gerede abgetan. Das ist aber das, wenn jemand verliebt ist, sagt er nicht, ich habe eine interessante Idee für eine Gewinnkombinationsgemeinschaft für die nächsten 30 Jahre. Das funktioniert anders, wir sind anders. Und wir haben, was wir können, ist am Lagerfeuer uns zusammensetzen und uns gegenseitig trösten und Geschichten erzählen. Das funktioniert seit 300.000 Jahren, das andere ist Mumpitz. Ja? Ich habe eine Geschichte, die möchte ich auch loswerden jetzt. Und zwar, als ich in Russland war, bei 2017, waren wir in Dagestan. Ja, da habe ich zwei entscheidende Ereignisse meines Lebens gehabt.
Ja.
Aber ich will jetzt nicht dir erzählen, mit dem der mich gefragt hat, warum ausgerechnet die Deutschen glauben, dass die Amerikaner mit ihnen als einzigen auf der Welt etwas Gutes haben. Das war die klügste Frage von einem Kuhhirten, sondern das war eine Frau, die so ein kleines Lokal an Raststätte, davon gibt es in Russland, wunderschön, verlieren sie alle. Das gab es und dann war 40 Grad und wir sind weitergefahren und die kamen an mit zwei 1,5 Liter Plastikflaschen durchgefroren, Eis, Wasser. Und hat gesagt, das ist gut, wenn sie jetzt unterwegs sind. Und ich habe gesagt, das ist wirklich unheimlich nett. Also gefrorenes Wasser bei 40 Grad ist Gold. Ja? Und dann habe ich gesagt, was wollen Sie denn dafür haben? Ich. Und dann guckt mich diese Frau mit großen Augen an und sagt, das ist Wasser. Sie sind ein Mensch. Sie brauchen Wasser. Diesen Satz hätte man bei uns nie gehört. Und da habe ich gedacht, da ist etwas sozusagen, was ich mir nicht, wo ich nicht drauf gekommen wäre. Also das heißt, wenn man in diesem Land mit den Leuten sozusagen aus diesen finsteren, wo wir erzählt bekommen haben, kommunistischen Zeiten, gibt es dann immer wieder Situationen, wo ich denke, ich habe falsche Sachen im Kopf. Ich muss mir das nochmal genau zurechtlegen, weil da eine tiefe Menschlichkeit drin war. Diese Augen, wo die sagt, sie sind ein Mensch. Dieses Argument, sie sind ein Mensch, ist großartig und ich hätte es nie gehört. Und habe ich gedacht, das ist ein Teil von Wahrheit, den wir nicht haben. Ja, da haben wir nichts zu bieten. Ja.
Ich setze noch einen drauf. Ich habe mich ja mein Leben lang mit Literatur und Philosophie beschäftigt. Also war sozusagen professionell mit diesen Fragen beschäftigt und habe sie auch nur professionell beantwortet oder professionell behandelt, akademisch oder feuilletonistisch. Und aber sozusagen ich habe es immer nur im Rahmen eines bestimmten Bildes eines Literaturkritikers oder Feuilletonisten oder Essayisten gemacht und so weiter. Und die basale Frage, also das ganz einfache, was will ich eigentlich, die in der Literatur ja permanent gestellt wird. Und die habe ich mir nie so gestellt. Also sozusagen, ich war ja nächstmöglich dran und habe es trotzdem nicht realisiert. Und das ist, also wenn es schon bei mir so ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass für viele Leute das ein sehr entlegenes Terrain ist, sich mit ohne Munition, also ohne, wir können ja nicht leicht zurückgreifen, wenn wir jetzt eine gerechte Welt oder eine schöne Welt, wir müssen selbst diese Begriffe neu definieren. Wir sind sehr mittellos. Das macht uns aber, glaube ich, oder hoffe ich, macht uns kreativ. Und ich fühle mich diesem Aufbruch, den spüre ich in mir und den finde ich, der kompensiert für vieles. Und diese alte Welt, die verschütt gegangen ist, da tut es mir um ein paar Begegnungen leid und ein paar Irrtümer. Aber das war nichts, um es mal auf Kölsch zu sagen.
Ja. Also, geht mir genauso. Ich hatte vorhin ein Gespräch mit einem alten Kollegen, der hat gesagt, der Westen muss weg. Ja? Wir sind fertig. Wir sind wirklich abbruchreif und da muss was anderes kommen und da werden gewisse westliche Werte, nicht die Werte, die jetzt politisch angedockt sind, die tiefer liegen, die kulturell sind, ja. Und da kann man eben viel in Russland, also ich sehe viel, viel Tiefe ist in Russland. Das ist etwas, genauso wie viel Tiefe in Deutschland 1850 drin ist. Viel mehr als wir. Wir berufen uns auf etwas, was wir nicht mehr haben, ja. Was aber was zu holen ist. Und dafür ist auch Literatur tatsächlich extrem wertvoll, weil es so die Erinnerung an all diese Möglichkeiten drin ist. Und es ist ja immer wieder, dass man wirklich berührt ist von Sachen, die, was auch eine schöne Aufgabe ist in der Erziehung. Also Enkelkinder sind eine gute Aufgabe. Da ist man dann wieder aufgerufen, ist auf was anderes. Aber das ist, ich sehe das so, dass da muss wirklich auch, und ich glaube, das geht gut, wenn man was hinter sich hat, mit Lebenserfahrung, so wie ein guter Drehbuchautor ist, nur jemand, der Lebenserfahrung hat, weil er Sachen kennt. Und das wäre auch eine Botschaft, die ich eben für junge Leute sozusagen, da ist nichts zu holen. Ihr müsst neu anfangen und wir müssen das zusammen machen. Wir können euch ein paar, die alten Säcke können euch was sagen, aber wir sind auch gutwillig und vorsichtig genug, um euch nicht irgendwelche Vorgaben zu machen, wo das hingehen soll, ist ja auch, man lebt das ja, dass man dann merkt, wenn da sowas entgegenkommt und das ist jugendlich, dann freut man sich ja als alter Mensch daran. Das ist ja nicht was, wo man denkt, oh Gott, wo soll das denn hingehen, sondern das ist so, da ist so eine himmlische Kraft drin, die man selber halt nicht mehr hat. Ja, das ist alles schon abgeschliffen und genau, also immer genügt Zweijährige um sich drum haben, das hilft auch, ja.
um das Ich hab einfach mal gemerkt, nach 3 Jahren Pandemie, ich war auch dieser Kampfposer, diese Rechthaber-Rhetorik, die ich permanent produziert habe, so richtig überdrüssig. Ich konnte sozusagen diese Diktion nicht mehr ertragen und habe angefangen, meine alten Lieblinge, französischen Lieblinge wieder zu lesen, einfach nur um, so wie Stendhal immer den Code Pénal gelesen hat, um sich literarisch zu instruieren, also den das Strafgesetzbuch gelesen hat, so ging mir das auch. Ich muss mal runterkommen von diesem dauernden Reagieren auf irgendwelche Gemeinheiten. Ich muss mal in mir wieder spüren, was ich eigentlich will. Und deshalb ist es nicht erledigt mit dem Kampf gegen diese Gemeinheiten. Und das ist eine Niedertracht, die ja mittlerweile herrscht. Aber bei allem, wir müssen eben auch ein bisschen wieder unser Innenleben entdecken. Und sei es nur zwischendurch.
Ja, das ist zwei Sachen für mich. Es gibt so ein schönes Plakat, das ich mal gesehen habe von Beuys, wo er sagt, ohne Rose tun wir es nicht. Die Rose... Das fand ich großartig, weil ich am Anfang nicht versteht habe, wie ohne Rose tun wir es nicht. Ist es gemeint Frauen oder? Aber es ist wirklich die Rose als Bild, das ist das eine. Und damit am Ende von deinem Buch, der letzte Satz, wo du zitierst Heinrich Böll und in der Sprache beheimatet sein. Da kommt der alte Literaturwissenschaftler. Aber das ist auch wahr, da ist was. Also es ist etwas transportierbar über die Worte, was tiefer reicht als alle Formen von platter Machtpolitik. Ja. Also, dann damit möchte ich aufhören. Ich würde das gerne, wir sollten es bei Gelegenheit weiterführen, auch unter dem Aspekt, wo man eigentlich hin will. Also das heißt, ich versuche ja zu sammeln bei Free21, ist doch jeder immer aufgerufen, konkrete Utopien, also auch, wo jemand was macht oder wo jemand eine Idee hat. Das ist das, was uns fehlt. Also dieses, damit Zukunft wieder ein Zauberwort ist, wo es weitergehen kann, was es für mich 1989 war. Da habe ich gedacht, dass... Ich sage das ja immer wieder, das war, als die Leningrad-Cowboys, also Aris Kaukosmäki mit diesem wunderbaren finnischen Humor, zusammen mit dem Chor der Roten Armee, Those Were the Days, was als russisches Volkslied auch singen. Und dann habe ich gedacht, das ist die Zukunft. Ich habe geflennt vor Berührung. Ja. Ich dachte, das, und die haben Spaß gehabt da zusammen. Ja. Und ich dachte, das hätte es sein können. So hätte das weitergehen können. Dann würden wir jetzt über was anderes reden. Ja. Also jetzt Ende der Geschichten der alten Männer. Aber du hast das Schlusswort. Sag du was.
Oh, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu reden, weil ich mag dich einfach auch. Du bist mit deiner investigativen Versunkenheit manchmal, fliegst du ja durch die Gegend und bist sozusagen völlig da drin. Ich kenne niemanden, der sich so in so Themen versenken kann. Du hattest mich mal angerufen wegen irgendeiner Bagatelle und die Frage hast du mir dann gar nicht mehr gestellt. Du hast mir eine halbe Stunde erklärt, wie das mit Herhausen war. Das, glaube ich, gerade dein Thema. Und das finde ich immer, ich kenne ja viele deiner Produkte. Ich finde es schade, dass du selbst in letzter Zeit wenig schreibst. Also bist immer nur in Interviews oder in Vorträgen.
Ja, ich werde jetzt tatsächlich, ich habe es mir auch vorgenommen, weil ich selber gedacht habe, das ist dieses gesetzte Schreiben ist was anderes als nur reden. Also das ist, die Form ist anders, ja. Die Form hilft.
Ja, das ist
also
ist
nehme ich auch eine Art gerne,
von Autorisierung.
Nehme ich gerne als Ratschlag mit. Ja.
Weißt du, woher ich das so gut weiß? Weil ich, als ich noch für den WDR diese Büchermagazin gemacht habe, da wollte ich immer, Dirk Pohlmann hat kündigt seit Jahren ein Band an mit investigativen Geschichten. Mhm. Und da war, glaube ich, Heerhausen dabei und so weiter. Und ich hatte das Buch schon 5-mal bestellt und immer hat der nette Rüdiger Grüner an mir gesagt, wir hätten es doch auch gerne. Ja.
Ja. Also, das wird auch kommen. Es gibt eine ganz einfache, simple Sache. Ich bin sehr erfolgreich gewesen beim Recherchieren und das wird nicht ohne Ohrfeigen und Giftpfeile und Messer in meinem Rücken abgehen, wenn ich das veröffentliche. Das ist das Problem. Und ich möchte nicht pleite gehen, während
ein Buch verkauft
wird. Okay. Ja.
Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Dirk.
Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Walter von Rossom. Es war sehr im Konsens und es war anders als viele andere Gespräche. Und als Erinnerung daran, so etwas ist möglich in den Alternativmedien jetzt. Also so ein Gespräch dieser Art des gegenseitigen Einfühlens ist nicht der Standard, der in ARD und ZDF zu hören und zu sehen ist. Und denken Sie dran, das Ganze kann man unterstützen, dass es das gibt. Und diese Sendereihe, die wir haben, ist eine Fortführung von etwas, was eigentlich Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist. Günter Gauss, der auch mit Rudi Dutschke geredet hat oder auch mit Christian Klar geredet hat. Das ist etwas, diese Tradition halten wir hier hoch und bitte denkt dran, wie man das unterstützen kann.
Achtung, wichtiger Hinweis. Apolut musste sich eine neue Kontoverbindung suchen. Die alte wurde uns gekündigt. Damit wir weiter regierungskritisch publizieren können, wechseln Sie bitte umgehend Ihren Dauerauftrag. Unterstützen Sie uns wie bisher, nur ab sofort über unser neues Konto. Tun Sie das bitte heute. Am besten jetzt sofort. Kontoverbindung jetzt ändern unter apolut.net/konto.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.